Deutschlandfunk Interview.
Schon die Bezeichnungen der Berufe, die er ausübte, versetzen uns in eine andere Zeit. Kreisaktuarius, Salinenassessor oder Supernumerar Amtshauptmann. Wir sprechen über Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, besser bekannt unter seinem Namen Novalis. Vor 250 Jahren, am 2. Mai 1772, auf Schloss Oberwiederstedt im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt geboren, wo sich heute das Novalis-Museum befindet, in dem ab Sonntag der runde Geburtstag gefeiert wird. Zum Leben und Schaffen so viel. Gymnasium in Eisleben, Jurastudium in Jena, Leipzig und Wittenberg. Bekanntschaft oder Freundschaft schloss er mit Goethe, Schiller, Herder, Tieck, Schelling und den Schlegelbrüdern. Wenn man die Sekundärliteratur hinzuzählt, ergibt das ganze Bibliotheken. Es ist die Zeit der frühen Romantik des Komponisten Franz Schubert oder von Caspar David Friedrich in der Malerei. Novalis studierte aber auch Montanwissenschaften an der Bergakademie in Freiberg. Prägend für ihn der frühe Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn, Hauptwerke das Romanfragment Heinrich von Ofterdingen, in dem die Pflanze entstammt, die zum Sinnbild der Romantik reifte, die blaue Blume und die Hymnen an der Nacht. Novalis lebte nur kurz, 1801 starb er im Alter von 29 Jahren an einer Tuberkuloseerkrankung. 8 Zeilen des ganz jungen Novalis klingen aktuell. In seinem Gedicht »Ans Kloster in Ruinen« rechnet Novalis mit der Kirche ab. Dort heißt es:
»Wo stolze Priester unterdrückten die Jugend und auch die Natur und das verdammte Schwert auch zückten auf jede Klugheits-Weisheitsspur, wo Finsternis und Dummheit thronte und Bosheit in dem Schafsgewand, und selbst die ärgste Wollust wohnte, obgleich dich ein Gelübde band.«
Über Novalis wollen wir sprechen mit dem Wissenschaftler und Lyriker Professor Dirk von Petersdorf. Er lehrt neuere deutsche Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und hat 2020 ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Romantik – Eine Einführung«. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr von Petersdorf, warum nannte sich von Hardenberg Novalis?
Das ist ein Künstlername, den er sich gegeben hat, und er hat ihn so verstanden: Novalis, das ist jemand, der Neuland rodet, also der neues Land erschließt. Und das sagt auch schon viel über das Lebensgefühl, über Seins und das seiner Generation, etwas ganz Neues in die Welt bringen zu wollen. Und diese Idee ist mit dem Namen verbunden.
Also Neuland, wieso gilt Novalis bis heute als bedeutender Autor?
Ich glaube, weil wir mit seinem Werk noch nicht fertig sind. Ich würde denken, bedeutender Autor ist einer, der uns auch immer noch etwas zu sagen hat, wo wir es aufschlagen und lesen und anfangen, selber weiterzudenken. Und diese Impulse, die Novalis in die Welt gesetzt hat, oft so in Form von einzelnen Sätzen, Ideen, Fragmenten, hat er das selber genannt. Diese Fragmente, die sind unvollständig, an denen denken wir noch weiter herum. Und es hat auch immer noch eine Verbindung zu unserem Lebensgefühl. Und deshalb würde ich sagen, ist er bedeutend.
Welche ist seine wichtigste Idee?
Ich glaube, die wichtigste Idee ist eine, die wir auch oft mit der Vorstellung von Romantik verbinden. Wenn man fragt, was ist Romantik, würden viele, glaube ich, sagen, es hat was mit Sehnsucht zu tun. Und das ist auch richtig. Und das ist etwas, was Novalis auch mit seinen Freunden so um 1790 erfindet, die Vorstellung einer Suche, einer Bewegung, die nicht abgeschlossen ist. Also das gesamte Leben so zu verstehen, dass man in Bewegung bleibt, dass es da Ziele gibt, von denen man gar nicht weiß, ob man die erreicht. Man kann nicht mal ganz genau sagen, welche Ziele es sind. Es ist so ein unbestimmtes, ganz starkes Gefühl der Sehnsucht. Es gäbe etwas Wichtiges, was mein Leben ausmacht. Novalis nennt es auch das Unbedingte, also etwas, was für uns eine ganz hohe, eben unbedingte Bedeutung hat. Und danach müssen wir suchen. Das kann irgendwo in der Ferne oder Nähe sein. Und diese Suchbewegung, das endet eigentlich das ganze Leben nicht. Und das würde ich sagen, ist der Kern von Romantik. Mhm.
Welche Kraft und welche Fähigkeiten hat Novalis der Dichtkunst zugeschrieben?
Ja, wenn man ganz einfach antworten sollte, alle. Also er hat der Dichtung wirklich alles zugetraut. Das hat auch was mit dieser Zeit um 1800 zu tun. Das ist ja vielleicht so die Phase in der deutschen Kulturgeschichte, wo der Optimismus, der Glaube an Kunst überhaupt am größten ist. Ja, nicht nur in der Literatur, auch in der Musik, in der Malerei. Und Novalis hat tatsächlich geglaubt, dass Literatur die Welt verändern können. Er war ein sehr junger, sehr optimistischer Autor. Sie haben es ja auch vorhin gesagt, er ist früh gestorben. Wir haben eigentlich nur ein Jugendwerk von ihm zwischen 20 und 30 entstanden. Und das ist von ganz großen Hoffnungen bestimmt, auf so eine weltverändernde Rolle von Dichtung.
Sie haben die Zeit angesprochen, den Optimismus. Was genau wollten die Romantiker?
Man kann es vielleicht mit einem Begriff erklären, den Novalis auch verwendet hat, Romantisierung. Romantisierung der Welt. Und das bedeutet, dass wir Gegenstände, die uns umgeben, Dinge, die für uns im Alltag eine Bedeutung haben, dass wir sie so verstehen, dass es Symbole sind, dass sie auf etwas verweisen, dass wir also nicht uns in einer Welt bewegen, so ja aus lauter automatischen, so abgestumpften Abläufen, was man im Alltag oft das Gefühl hat, man macht dies, man macht das, es hat alles nichts zu bedeuten. Und die Romantiker stellen sich eine Welt vor, in der das, was uns umgibt, Menschen, Gegenstände, für uns eine Bedeutung haben, uns ganz direkt ansprechen und auf dieses Höhere, das, was er das Unbedingte nennt, auch hinweisen. Also es ist eigentlich eine Verwandlung des Alltags, dass der Alltag wieder etwas Zauberhaftes, nicht nur Mechanisches bekommt, sondern etwas, was uns neugierig macht und was auch ein Ausdruck eines Geheimnisses ist, wo wir sagen, da wollen wir hin.
Manchmal gelten die Romantiker ja auch so ein bisschen als Träumer. In welchem Verhältnis steht die Romantik zur Aufklärung?
Sie setzt, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, weil es da oft Missverständnisse gab, sie setzt die Aufklärung fort. Das ist keine Gegenaufklärung. Auch das Gedicht, was Sie eben gerade vorgelesen haben, dieses kirchenkritische Gedicht, das könnte genauso von einem Aufklärer kommen. Also es sind einerseits Kinder der Aufklärung und das gesamte Wissen der Aufklärung ist in der Zeit so in der Welt und die leben in einer aufgeklärten Welt. Und Sie würden wohl sagen, wenn wir nur aufgeklärte Menschen sind, dann geht uns vielleicht etwas verloren, eben die Idee, dass es da etwas Rätselhaftes gibt, etwas Geheimnisvolles gibt, dass es auch höhere Mächte, höhere Kräfte gibt, die wir vielleicht nicht benennen können, was Aufklärer gerne wollen, sondern die so in einem ja, halb dunkel, halb hellen Raum so bleiben, etwas, was wir ahnen, was uns eben dann wieder in Bewegung setzt. Und das, würden Sie sagen, gehört zum Menschen dazu, nicht nur alles verstehen, ordnen, gut bewältigen zu wollen, sondern auch zu sehen, da gibt es noch etwas Unbekanntes, größere, geheimnisvolle Mächte, die uns umgeben.
Wie spiegelt Novalis Werk, dieses Rätselhafte, dieses Geheimnisvolle, überhaupt das Lebensgefühl der Romantik?
Man könnte auf den Roman vielleicht kurz hinweisen, den Sie auch genannt haben, Heinrich von Ofterding. Dieser Roman beginnt mit dem Aufbruch eines ganz jungen Menschen, eines so Pubertanten, würde man heute sagen, der bricht in der Wartburg, auf der Wartburg, da reiten die dann los und da beginnt eine Reise und dann guckt er so in die Ferne und sieht so die Hügel und Berge Thürings, das ist ja Novalis Welt, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, da spielt es auch alles und dann bricht er auf und überlegt, was könnte jetzt in meinem Leben passieren, was habe ich eigentlich vor, was möchte ich werden. Er möchte natürlich Dichter werden, kann man sich schon vorstellen. Und das ist so das Lebensgefühl der Romantiker, das Lebensgefühl eines Aufbruchs. Da liegt eine große unbekannte Welt vor uns. Mal sehen, was wir dort erreichen können.
Wir haben eben das kirchenkritische Gedicht gehört. Welche Rolle spielt Religion und Spiritualität für Novalis?
Auch eine, würde ich denken, ganz große Rolle. Also ohne Religion ist eigentlich Romantik kaum zu denken. Und es sind natürlich in dieser Zeit, die Autoren sind alle erstmal christlich erzogen. Und Novalis hat sich auch vom Christentum nie wirklich abgewandt, sondern da immer auch den Bezug behalten. Aber es ist ein erweitertes Religionsverständnis. Also die würden sagen, wo das Christentum so bestimmte Rituale, Ideen, Symbole hat, das sollten wir erweitern. Eben in diesem Sinn einer Romantisierung, dass Alltagsgegenstände eine religiöse Bedeutung bekommen können. Oder auch Mitmenschen. Novalis hat auch seine Verlobte so verstanden, dass sie ihm etwas Göttliches erschließen kann. Also die gehen vom Christentum aus, aber erweitern das und sagen, Religion sollte nicht eingeschränkt sein auf bestimmte Bezirke des Lebens oder auch nur auf die Kirche als Institution.
Schauen wir auf Novalis in unterschiedlichen Epochen. Wie sind die Nazis mit ihm umgegangen?
Die konnten mit ihm nicht so viel anfangen. Die Romantik war natürlich schon im Nationalsozialismus etwas, was auch Interesse hervorgerufen hat. Die Frage, kann man das propagandistisch nutzen? Novalis sicherlich weniger. Das hat einfach schon was mit seinem Typ zu tun. Sie haben es vorhin auch genannt, er ist sehr, sehr früh gestorben. Er war eigentlich immer ein doch auch kränklicher Mensch, wenn man sich Bilder von ihm anguckt. Also so der gesunde, sagen wir mal so kräftige Rassetyp, das ist alles andere als Novalis. Es ging schon im Äußeren der Physiognomie nicht. Und dann ist dieses Werk eben ja von so einem Gefühl wie Sehnsucht, etwas Unbegreiflichem gekennzeichnet. Damit können Ideologen in der Regel auch nichts anfangen, auch sowas wie die blaue Blume. Also das ist irgendwie auch zu feingeistig, in vielen, in seinen Fragmenten auch einfach viel zu intellektuell. Also da gibt es keine ganz starke Instrumentalisierung im Nationalsozialismus zum Glück.
Galt das auch für die DDR-Ideologen?
In der Frühphase der DDR gab es sicher eine große Skepsis gegenüber der Romantik, weil die als konservativ galt. Dann waren es wie Novalis adlige Autoren. Da fand man nicht so recht den Zugang. Man muss aber sagen, das ändert sich im Laufe der DDR. Es ändert sich aber vor allem auch bei Schriftstellern, die so ab den 1970er Jahren, also auch als die DDR eine gewisse Krise gerät, da interessieren sich dann plötzlich einige Autoren doch sehr intensiv für Novalis, also Autoren wie Wolfgang Hilbig oder Franz Fühmann, Christa Wolf, das sind andere Autoren aus der Romantik, aber da wird die Romantik wichtig in dieser späteren Phase der DDR, da entdecken die das wieder.
Wie blickten, Herr Professor von Petersdorf, und blicken heute noch die europäischen Nachbarn auf die deutsche Romantik?
Also die deutsche Romantik hat schnell großes Interesse gefunden. Die Werke der Romantiker um 1800 sind sehr schnell ins Französische, Englische übersetzt worden und von da dann auch weltweit verbreitet worden. Das ist so ein ganz schneller Kulturtransfer, der damals auch schon möglich war. Und es hat viele Autoren, Autorinnen in Frankreich, England bewegt. Sie haben es teilweise übernommen. Dann gibt es auch eine Skepsis. Also in England kann man das ganz gut sehen, dass dort die Romantik eher stärker geerdet und stärker bodenständig und stärker realistisch bleibt als in Deutschland. Also die würden die Engländer heute noch, glaube ich, so viele Engländer, Amerikaner würden sagen, wenn man was von deutschen Romantikern vorliest, ja, auf solche Idee können nur Deutsche kommen. Aber das rührt nicht daran, dass ich es dann doch auch wiederum sehr faszinierend finde. Aber es hat schon was mit der Vorstellung vom Deutschen zu tun. Ne? Das ist der Sehnsüchtige, der Träumer, der ständig höhere Ideen im Kopf hat und dann manchmal die Welt etwas stark vergisst.
Dennoch die Frage, welche Wirkung hat Novalis Werk, also das Werk dieses Träumers, entfaltet?
Es ist eine sehr, sehr starke Wirkung. Ich glaube, es gibt im 19., 20. Jahrhundert, wenn wir jetzt mal wieder auf die deutsche Literatur blicken, wenige Autoren, die sich nicht für ihn interessiert haben. Und das spricht, glaube ich, auch für sein Werk. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Autoren, Autorinnen, wenn man sich so im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert mal anguckt. Hermann Hesse zum Beispiel ist ohne Novalis gar nicht denkbar. Das ist der Anfang für ihn gewesen, wo er Literatur verstanden hat. Aber auch ein ganz anders dann ausgerichteter Autor wie Thomas Mann interessiert sich plötzlich in den 1920er Jahren für Novalis und dann für die politische Romantik. Also da sind sehr, sehr viele Anschlussstellen möglich. Auch in die Populärkultur sind diese Ideen von Novalis eingedrungen. Also es ist eine ganz, ganz starke Wirkung. Das hat was mit diesem, was ich am Anfang meinte, mit diesem unabgeschlossenen, unfertigen zu tun. Und da kann man dann immer sehr gut weitermachen.
Professor Dirk von Petersdorf lehrt neuere deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.